Bedürfnisse haben wir alle. Manche sind groß und schwierig zu erfüllen, manche sind klein und vielleicht aber gar nicht zu erfüllen. Hallo, ich bin Jens Helmich und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. Bevor es richtig losgeht, möchte ich euch zwei kleine Hinweise geben. Das eine ist, ich habe ein Video für euch vorbereitet. Das könnt ihr über meine Homepage erreichen. Darin bespreche ich eine Dreiviertelstunde lang Prüfungen, schriftliche Prüfungen, also Aufgaben aus der schriftlichen Prüfung vor dem Gesundheitsamt ein bisschen ausführlicher und kommentiere die. Falls ihr vermutlich diesen Herbst, denn in diesem Frühling ist es ja nichts geworden, falls ihr im Herbst für die Heilpraktikerprüfung angemeldet seid oder euch für das Thema interessiert, schaut euch das an. Ihr müsst euch in den Newsletter eintragen und ihr kommt dann direkt da oben hin. Auf der Seite ist so ein orangener Button oben rechts. Das wäre so die eine. Das andere ist, ich habe jetzt mittlerweile bei Facebook seit einer Woche jeden Tag eine halbe Stunde, in der ich ebenfalls Prüfungsfragen beantworte. Das könnt ihr auch über meine Seite prüfungsdoping.de könnt ihr das erreichen. Wenn ihr Interesse habt, momentan gehe ich sozusagen jeden Abend um 8:30 auf Sendung. Ich werde die Uhrzeit vielleicht nochmal verlegen, aber ihr findet das auf jeden Fall da. Wer Spaß dran hat, von Montag bis Freitag eine halbe Stunde Prüfungsvorbereitung. Heute geht es um Bedürfnisse, also was völlig anderes zunächst mal als vielleicht die Heilpraktikerprüfung. Und ich möchte euch ein bisschen mit dem Begriff des Bedürfnisses vertraut machen, möchte euch ein bisschen was über Maslows Bedürfnispyramide erzählen, die sogenannte, die dürfte relativ bekannt sein. Und dann mal ein bisschen überlegen, sind unsere Bedürfnisse eigentlich natürlich oder sind die gewissermaßen gemacht? Fangen wir aber mal ganz im Dunkel der Zeit an, sozusagen ganz vorne. Die Bedürfnisse gehören im Prinzip zu der Frage nach dem guten Leben oder auch nach der Glückseligkeit. Die Griechen nannten das die Eudaimonia. Eudaimonia bedeutet ja Glückseligkeit. Für die Griechen war die Glückseligkeit bestand eigentlich daran, dass man in Übereinstimmung mit seinen Mitmenschen lebte und also auf deren Bedürfnisse, könnte man sagen, Rücksicht nahm, beziehungsweise die Grundvoraussetzung war immer, dass auch die eigenen Bedürfnisse erfüllt sind. Jetzt ist natürlich die grundsätzliche Frage immer gewesen, was sind denn eigentlich Bedürfnisse? Jeder von uns wird vermutlich mir zustimmen, wenn er sagt, Essen, Trinken, Sex, der Toilettengang, das sind alles Bedürfnisse, die erfüllt sein müssen. Wenn das nicht erfüllt ist, dann können wir uns sozusagen auch nicht weiterentwickeln. Bert Brecht fasste das mal zusammen in dem berühmten Satz, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ja, das ist natürlich auch so. Das ist ja nichts anderes als sozusagen die Bedürfnisse kommen zuerst, die Grundbedürfnisse. Und dann können wir uns beispielsweise über sowas wie Politik unterhalten oder wir können uns über das moralische Wesen des Menschen unterhalten. Aber mit hungrigem Bauch wird das nicht funktionieren. Nun sind gibt es natürlich noch weitere Grundbedürfnisse als nur Essen, Trinken und den Stuhlgang. Beispielsweise die Sicherheit einer Wohnung ist was ganz, ganz Wichtiges für uns. Und dann kommen wir schon in einen durchaus diffizilen Bereich. Wenn wir sagen, der Mensch braucht die Sicherheit einer Wohnung, das ist ein Grundbedürfnis, das erfüllt sein muss, könnte beispielsweise daraus eine politische Forderung entstehen, die eben sagt, ja, dann muss die Gesellschaft, die Gemeinschaft dieses Grundbedürfnis erfüllen beziehungsweise dem Einzelnen die Möglichkeit geben, dieses Grundbedürfnis auch erfüllt zu bekommen, gewissermaßen. Daraus könnte man beispielsweise ein Recht auf Wohnen oder ein Recht auf eine Wohnung ableiten. Ja, das muss man nicht, aber das könnte man beispielsweise. Alle werden uns oder wir werden vermutlich die meisten zustimmen, dass Wohnungslosigkeit ein gewaltiges Problem ist, auch in unserer Gesellschaft und dass wir als Heilpraktiker Psychotherapie oder ihr als angehende Heilpraktiker Psychotherapie damit natürlich nicht direkt konfrontiert werden, aber so doch indirekt, entweder als Privatpersonen. Oder ihr habt es mit Patienten zu tun oder Klienten zu tun, die beispielsweise von durch die Wohnungsnot betroffen sind, die von einem Wohnungsmangel betroffen sind, beziehungsweise denen ein Wohnungsmangel droht. Das erzeugt Angst, gewaltige Ängste. Das ist ein unglaublicher Stressor, der sich wiederum psychisch als auch körperlich ausdrücken kann. Das bedeutet, die Wohnsituation ist immer auch zu erfragen in der Anamnese, die wir mit unseren Patienten und Klienten immer am Anfang machen, weil die Sicherheit der Wohnung etwas ist, was auch für die psychische Gesundheit des Patienten mitsorgt. Ja, ist das eine bedroht, ist auch das andere bedroht. Das heißt, das hat für uns eine gewaltige Relevanz, nicht nur in der Anamnese, sondern auch später im Umgang mit den Klienten. Weitere Bedürfnisse sind sogenannte soziale Bedürfnisse. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Und dieses soziale Wesen Mensch braucht andere Menschen, idealerweise Partner, ob gleichgeschlechtlich oder gegengeschlechtliche, das ist vollkommen wurscht. Er braucht die Sicherheit, in einer Gruppe von Menschen aufgehoben zu sein. Das können Freunde sein, das können Nachbar sein, das kann die Familie oder die erweiterte Familie auch sein. Nicht zuletzt, weil der Verbund von Menschen Schutz bietet. Das heißt, das Grundbedürfnis, das wir reden jetzt gerade im Prinzip jetzt schon über die sogenannte Maslow'sche Bedürfnispyramide, der hat das so angeordnet. Wir haben gesagt, die Grundbedürfnisse sind zunächst mal Essen und Trinken. Dann ist es die Sicherheit des Wohnens, das Dach über dem Kopf, was uns vor den Unbilden der Witterung eben schützt. Und dann eben der soziale Verbund Mensch, der uns darin versichert, dass wir nicht alleine sind und also nicht ungeschützt sind. Wir stellen uns vor, der Mensch war ja mal ein Urmensch seiner Zeit, der eben in Horden möglicherweise als Nomade in der Gegend herumstrich, in Afrika herumstrich, und da war die Gruppe wichtig. Das heißt, umgekehrt, wir versuchen immer sozusagen immer auch die psychopathologische Ebene mit zu betrachten. Umgekehrt bedeutet das auch, wenn jemand keine sozialen Bindungen hat oder wenn die sozialen Bindungen eines Menschen bedroht sind, dann ist das ein ebenso großer oder möglicherweise noch größerer Stressor als die Wohnungslosigkeit. Denn diese Sicherheit des Familienverbundes oder des Freundschafts- oder Menschenverbundes ist praktisch durch nichts zu ersetzen. Wenn wir alleine sozusagen einer Gesellschaft gegenüberstehen, dann sind wir hoffnungslos unterlegen. Das heißt, auch in eurem Anamnesebogen ist ja ein großer Bereich immer sozusagen nach dem körperlichen Befund und nach dem Störungsbild ist immer auch der soziale Verbund. Wir haben es jetzt zum Beispiel mit Krankheiten zu tun, also unter Umständen zumindest mittelbar, ne? Nehmen wir mal den Alkoholismus, ja? Wo ein Aspekt sozusagen der Alkoholerkrankung ist die soziale Isolation. Das heißt, die Menschen werden über kurz oder lang die von ihren Partnern verlassen, von ihren Kindern verleugnet und auch von denen und über kurz oder lang natürlich auch wohnungslos, aber zunächst mal kommt die soziale Ächtung dieser Erkrankung. Das sind beispielsweise Faktoren, die die Suizidalität erhöhen können. Das heißt, wenn ich ohnehin schon deprimiert bin über den Verlust meines Arbeitsplatzes, meines Jobs und so weiter, wenn ich dann auch noch auf die Gruppe Menschen, die mir am wichtigsten ist und die mich potenziell beschützen kann, verzichten muss, dann ist die Suizidneigung erhöht sich natürlich ganz gewaltig. Das heißt, fragt die Grundbedürfnisse oder die erfüllten Grundbedürfnisse immer ab auf der einen Seite und horcht auf, falls diese bedroht sein könnten. Denn diese Bedrohung der Grundbedürfnisse kann zu psychischen und natürlich auch körperlichen, aber uns interessieren ja die psychischen Erkrankungen zunächst mal etwas mehr, führen. Jetzt hat der Maslow ist allerdings nicht dabei stehen geblieben. Bis jetzt war das Ganze relativ banal. Ja, nun denn, das sind eben die Grundbedürfnisse, das wussten wir schon vorher. Er sagt aber, es geht noch weiter. Wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, gibt es sogenannte Individualbedürfnisse. Das heißt, wir sind mehr als nur ein gut verseuchtes Tier, das seinen Stall braucht und sein Essen braucht und seine Mitgefangenen sozusagen, seine Mitkaninchen, sagen wir mal, braucht, sondern wir sind Wesen, die sich im Grunde genommen einer Transzendenz öffnen können. Das bedeutet, wir sind geistige Wesen, die in geistiger Freiheit uns ausdrücken möchten und kreativ sein möchten. Das heißt, die sogenannten Individualbedürfnisse, Anerkennung vor allen Dingen und Geltung ist für uns ganz wichtig. Es geht nicht nur darum, dass wir etwas tun, dass wir bloß überleben, sondern wir wollen gesehen werden. Wir wollen als Individuen von anderen gesehen werden und wir wollen uns selbst verwirklichen. Das Wort Selbstverwirklichung ist so seit den 70er Jahren so ein bisschen in Verruf geraten, weil es immer zu, wie soll ich sagen, immer etwas beleidigend, etwas pejorativ angewendet worden ist. In den 70er Jahren dachte man dann, ja, Frauen wollen sich selbst verwirklichen, dann sollen sie doch sagen, Malerei betreiben oder sowas oder Künstlerinnen werden. Darum geht es selbstverständlich nicht. Die Selbstverwirklichung bedeutet, dass sowohl Männer als natürlich auch Frauen, dass wir alle das Bedürfnis haben, uns nicht nur zur Geltung zu bringen, weil wir uns daraus irgendeinen sozialen Gewinn versprechen, sondern weil es etwas in uns gibt, tatsächlich eine kreative Feder auch durchaus, wenn man so will, die uns dazu treibt, uns mit der Welt auseinanderzusetzen und in der Welt Spuren zu hinterlassen. Spuren hinterlassen wir auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Das kann beispielsweise darin bestehen, indem wir uns um andere Menschen kümmern. Und dadurch natürlich einen Response bekommen. Spuren hinterlassen kann bedeuten, dass wir tatsächlich, dass wir künstlerisch, dass wir kreativ sind. Es kann auch bedeuten, dass wir anderen Menschen Arbeit und Glück wiederum verschaffen. Ja, das kann auch durchaus eine Form der Selbstäußerung sein. Das ist wichtig. Umgekehrt, wenn diese Bedürfnisse eingeschränkt sind oder nicht realisiert werden können, führt das Ganze ebenfalls zu Erkrankungen, üblicherweise zu Depressionen. Der österreichische Psychiater Viktor Frankl, den ich euch in einer der nächsten Sendungen mal vorstellen möchte, etwas genauer, sprach dabei von den sogenannten noogenen Depressionen. Das heißt, er sagte, wir Depressionen, also das heißt körperliche Traurigkeit mit bestimmten somatischen Begleitumständen, entsteht auch darin, wenn ich sozusagen mein Leben nicht sinnvoll leben kann. Ja, das heißt, ich kann Wohnung haben, ich kann Essen haben, ich kann Sex haben, ich kann Freunde haben, alles ist da, aber es muss noch mehr kommen, ich brauche einen Sinn in meinem Leben und diesen Sinn auszudrücken oder diesen Sinn zu leben und ihn erstmal zu erkennen, um ihn dann zu leben oder auszudrücken, das ist ein Grundbedürfnis des Menschen, was häufig übersehen wird. Wir sind eine Gesellschaft, in der materieller Besitz wichtig ist. Wir dürfen aber nie vergessen, dass es deutlich mehr gibt als den bloßen materiellen Besitz. Das heißt nicht, dass wir auf den verzichten können. Das sind die Grundbedürfnisse. Eine bestimmte materielle Ausstattung muss eben da sein. Der Mensch ist ein sogenanntes Mängelwesen. Wir können nicht nackig rumlaufen, dann erfrieren wir im Winter. Wir brauchen also Kleidung, wir brauchen, wie gesagt, Wohnung. Das reicht aber nicht. Und es reicht auch nicht, uns einfach nur mit Dingen, unsere Wohnung mit Dingen vollzustopfen. Dann wollen wir eben noch mehr Dinge haben danach. Das heißt, wir werden nicht befriedigt dadurch, dass wir unsere materiellen Bedürfnisse ab irgendeinem Punkt jedenfalls überbefriedigen, sondern wir brauchen halt mehr. Das sagen sowohl Maslow als auch Viktor Frankl. Jetzt leben wir in Corona-Zeiten zurzeit. Wir erleben noch nicht diesen Lock-in, also zumindest noch in dieser Woche noch nicht, aber vielleicht in einer der nächsten, wer weiß das schon. Das heißt, wir sind momentan sehr stark zurückgeworfen auf uns. Das heißt, wir haben jetzt einerseits die gute Gelegenheit, uns mal wirklich um unsere Bedürfnisse zu kümmern. Und zwar in dem Sinne, dass wir kritisch hinterfragen, was brauche ich tatsächlich? Reicht das alte iPhone noch? Brauche ich tatsächlich einen neuen Wagen? Brauche ich tatsächlich 3 Urlaube im Jahr? Es stellt sich doch gerade raus, dass man sich auch sehr schön auf dem Balkon in die Sonne setzen kann und sein Buch lesen kann. Und ja, ich will jetzt nicht sagen, es reicht vielleicht auch nicht jedem, aber es ist doch schon mal ganz schön. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall versuchen, diese Krise, in der wir gerade leben, neben aller körperlicher Bedrohung, die mitbringt, das ist ganz klar, vielleicht versuchen, positiv zu sehen. Wir können uns jetzt, nachdem wir alle Grundbedürfnisse erfüllt haben, das ist ganz klar, können wir uns auch mit diesen Individualbedürfnissen unserer Existenz, das heißt tatsächlich mit dem, wofür stehe ich eigentlich, wofür lebe ich eigentlich, tatsächlich mal auseinandersetzen. Das kann zum Beispiel da durchaus auch darin gipfeln, dass ich sage, also ich habe jetzt so viel Zeit mit meinem Kind verbracht, ich sehe jetzt, dass ich neben meiner Arbeit und neben diesem Hamsterrad, in dem ich alltäglich sitze, wozu ja auch diese vielen Kommunikationskanäle gehören, die wir ständig bedienen müssen, dass das eigentlich nicht das ist, was ich will, sondern dass tatsächlich der Kontakt mit meinem Kind mir viel, viel wichtiger ist. Oder ich erkenne jetzt zum Beispiel, dass es gar nicht diese Kurznachrichten sind, diese WhatsApp-Kurznachrichten ist, die ich pausenlos verschicke, sondern dass ich lange Gespräche mir eigentlich wünschen würde mit Menschen, die mir was bedeuten, die ich jetzt wieder am Telefon führe. Wie gesagt, ich möchte nicht naiv klingen. Viele Menschen sind in dieser Situation existenziell bedroht durch Arbeitslosigkeit, durch Kurzarbeit und so weiter. Das ist alles ganz klar. Die Grundbedürfnisse, das können wir aus der Maslow'schen Pyramide lernen, müssen zunächst mal befriedigt werden. Wenn sie aber befriedigt sind, dann sollten wir nicht stehen bleiben, sondern dann tatsächlich diese Chance für ein persönliches Wachstum dann auch ergreifen. So pastoral das vielleicht im Moment klingen mag, aber da würde ich doch ganz intensiv zu einladen. In den 70er Jahren fing eine breite Diskussion an, die heute auch wieder ganz relevant wird, über die sogenannten erzeugten Bedürfnisse. Das heißt, diese Maslow'sche Pyramide, die wir gerade kennengelernt haben, die Grundbedürfnisse und darüber gelagert die Individualbedürfnisse, das ist etwas Natürliches. Das bringt der Mensch sozusagen von Natur aus mit. Die Vertreter der Frankfurter Schule, das war eine soziologische Richtung nach dem Zweiten Weltkrieg, war marxistisch, also politisch linksorientiert, aber das ist ja nichts weiter Schlimmes, haben irgendwann mal angefangen, eine sogenannte Bedürfnisanalyse vorzulegen. Das heißt, sie haben gesagt, also wir leben in einem Wirtschaftssystem, was eigentlich nicht unsere Grundbedürfnisse erfüllt, das erfüllt es zwar auch, was aber beständig neue Bedürfnisse erzeugt, die vorher gar nicht bestanden haben, um sie dann materiell zu befriedigen. Das heißt, nicht wir wollen ein Mobiltelefon, sondern die Industrie möchte, dass wir ein Mobiltelefon wollen und sorgt durch Werbung dafür, dass wir es uns dann eben kaufen. Das heißt, das Bedürfnis nach beispielsweise Telekommunikation gab es vorher eigentlich nicht. Und erst seit der Einführung des Mobiltelefons irgendwie, beziehungsweise auch des Telefons natürlich, ne, aber sagen wir mal, das Mobiltelefon ist da schon etwas virulenter, wird dieses Bedürfnis jetzt auch befriedigt. Das heißt, vorher war das Bedürfnis nicht da, jetzt ist es da. Das ist schon was anderes als Hunger und Durst. Da muss es keine Industrie geben, die das künstlich erzeugt, den haben wir halt. Aber das Bedürfnis nach Autos oder Mobiltelefonen oder auch nach Küchenmaschinen, die gleichzeitig wärmen und häckseln können, ist etwas, was die Industrie produziert gewissermaßen. Jetzt wäre für uns beispielsweise auch, ich hatte es eben schon mal angedeutet, in dieser Corona-Krise die Frage, wie viele von unseren Bedürfnissen sind tatsächlich echt? Und wie viele von unseren Bedürfnissen werden an uns herangetragen? Und im Grunde genommen erfüllen wir dadurch eher die Interessen der Industrie als unsere eigenen. Das wäre so eine Frage, die würde ich euch ganz gerne mal mitgeben. Wir haben ja jetzt genug Zeit, um mal drüber nachzudenken. Es geht mir auch nicht darum, Industrieprodukte schlecht zu reden. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber wir sollten uns gerade, wenn unsere Gehälter gekürzt werden, gerade wenn wir mit 65% da sitzen oder 67% unseres Gehaltes, sollten wir uns doch überlegen, wofür geben wir das Geld aus, nachdem wir die Grundbedürfnisse befriedigt haben, insofern dann noch was übrig ist. Und man sollte da vielleicht einfach lernen, einen kritischeren Blick auf die Produktvielfalt zu werfen um uns herum und nicht jeden Trend mitzumachen. Das heißt, nicht jedes Bedürfnis, was wir glauben zu haben, ist es wirklich wert, erfüllt zu werden. Das wäre für heute alles. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein paar neue Einsichten bekommen oder auch nicht. Ich hoffe, dass ihr weiterhin gesund bleibt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr nicht krank werdet. Kümmert euch um eure Nachbarn. Ihr wisst, auch das ist jetzt, das haben wir festgestellt, ein soziales Bedürfnis, ja, nach der sicheren Gruppe. Das bedeutet aber auch umgekehrt, daraus entsteht eine bestimmte Verpflichtung euren Nachbarn gegenüber. Denkt an die Alleinerziehenden, denkt an die Alten, denkt aber auch an die Familien, die zum Teil auf viel zu engem Raum sitzen. Vielleicht kann man da Entlastung auf die ein oder andere Art und Weise geben oder man kann nur ein Ohr hören, falls der Streit in der Nachbarwohnung eskaliert, dass man sich produktiv einmischt tatsächlich. Denn durch diesen Budenkoller, den wir gerade erleben, steigt auch die Quote von familiärer Gewalt und da ist jeder dazu aufgerufen, sich einzumischen und Position zu beziehen. Das war's mal wieder für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar neue Einsichten klingt immer so hochtrabend, ein paar neue Gedanken vielleicht nahebringen. Wenn ihr Lust habt, abonniert gerne meinen Podcast. Danke dafür. Und falls ihr Leute kennt, die sich ebenfalls für das Thema Heilpraktiker, Psychotherapie interessieren oder eben auch die Prüfung jetzt verschieben mussten und erst im Herbst wieder dran sind, empfehlt mich gerne weiter. Ich würde mich darüber freuen. Bleibt gesund, denkt an eure Nachbarn, denkt an die Alten in eurer Nachbarschaft, denkt an die alleinerziehenden Mütter und die Menschen, die aus irgendeinem anderen Grund hilflos sind. Versucht sie zu unterstützen. Wir haben eben gelernt oder festgestellt, dass das soziale Bedürfnis gewaltig ist, ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Dadurch entsteht aber auch eine gegenseitige Verpflichtung. Ja? Versucht für eure Nachbarn da zu sein. hört ein bisschen, ob es in den Nachbarwohnungen sehr laut wird, die Streite eskalieren. Ein Budenkoller ist etwas Entsetzliches und er führt leicht zur Anhäufung von familiärer Gewalt, in die man sich dringend einmischen muss, um die Schwachen zu schützen. Das war's für diese Woche, euer Jens Helmich von prüfungsdoping.de.